Hallo liebe Uhrenfreundinnen und Freunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Zeitzone, eurem Podcast rund um die Themen Uhren, Zeit und Genuss. Und heute ist es soweit, wir haben die zweite Folge des neuen Formates der Community Talk bei Zeitzone. Im Community Talk spreche ich mit euch, mit jemand von euch da draußen, der Lust und Spaß daran hat, mit mir über seine Leidenschaft für Uhren, über seine Sammlung, besondere Highlights und interessante Geschichten rund um das Thema Uhren zu sprechen. Und heute habe ich zu Gast den lieben René. Mit ihm gemeinsam wage ich doch einen sehr tiefen und sehr spannenden Blick in seine Sammlung, die voller Leidenschaft steckt und dennoch sehr geplant und akribisch durchdacht ist. Das heißt, es wird heute technisch, aber sehr unterhaltsam, das kann ich euch versprechen. Also hört in die Folge rein, es wird sehr interessant, ich wünsche euch gute Unterhaltung beim Community Talk auf Zeitzone. Ja, hallo liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, wir starten den zweiten Community Talk und heute habe ich als Gast den lieben René mit dabei. Mit ihm plaudere ich über seine Sammlung, über seine Leidenschaft für Uhren und ja, das eine oder andere Besondere werdet ihr sicherlich auch noch entdecken, wenn es ums Thema Sammeln geht. In diesem Sinne, guten Abend René, schön, dass du dabei bist.
Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Und du bringst ja auch eine schöne, große Sammlung mit, sehr facettenreich. Erzähl mal ein bisschen was zu dir, deiner Person. Wo kommst du her? Was machst du so? Und wie bist du zu den Uhren überhaupt gekommen?
Ja, ich bin erst seit 5 Jahren eigentlich auf dem Uhrentrip, aber von Anfang an gleich ziemlich heftig. Bin inzwischen ja, 45 Jahre alt. Das fing dann alles an mit einer Uhr zum 40. Geburtstag ursprünglich mal. Hab als Kind und Jugendlicher natürlich auch Uhren gehabt, die allerdings ja regelmäßig den Strapazen am Handgelenk eines Heranwachsenden nicht gewachsen waren und dementsprechend nie lange hielten. So als 10-Jähriger hatte ich mal, das war Mitte der 80er, so eine damals gehypte Taschenrechneruhr. Die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch erinnern, wie die ausgesehen haben. Aber auch der war kein langes Leben beschieden. Ja, und dann verlief sich das Thema irgendwann und ich habe 20 Jahre eigentlich gar keine Uhr mehr getragen. Ab der Jahrtausendwende gab es Handys, die haben wunderbar als Uhrenersatz getaugt und man hat sowieso heutzutage ja überall die Uhrzeit eigentlich im Blick. Dann Ende 2016 war das, bin ich damals bei der Technik vom Handy von Android auf iOS umgestiegen. Ich habe mir mein erstes iPhone gekauft und weil mir der ganze Kram so gut gefiel, kam dann noch ein iPad hinterher, Apple TV, AirPods und dann auch eine Apple Watch, weil das alles so schön abgerundet hat. Das war dann im Grunde nach 20 Jahren meine erste Uhr. Und ich habe, bevor ich die gekauft habe, sehr viel recherchiert, bei YouTube unter anderem. Und es bleibt halt nicht aus, dass man dann über den Algorithmus zum Thema Uhren im Allgemeinen Vorschläge bekommt. Und rein aus Spaß und lauter Langeweile habe ich mir dann das eine oder andere mal angeguckt. Ich sag mal Stichwort Uhrenratgeber. Und irgendwie muss es passiert sein, in dieser Zeit mein Interesse an mechanischen Uhren wurde geweckt. Ja, es wurden immer mehr Videos und immer mehr Interesse. Und dann habe ich beschlossen, mir zum 40. Geburtstag, das war dann im März 2017, mir eine mechanische Uhr zu kaufen. Also mir selber zu schenken quasi, weil ich von diesem Perpetuum mobile am Handgelenk inzwischen ziemlich fasziniert war. Dann ging es los mit der Sucherei. Welche soll es denn werden? Ja, die Auswahl ist ja unendlich, kann man sagen. Und wenn man als Neuling dann vor dem Thema steht, ist man wie erschlagen von dem Ganzen. Ich bin dann relativ schnell auf das Uhrenforum oder Uhrforum gestoßen und habe mich mal da angemeldet zu Recherchezwecken. Ja, geguckt, viel gelesen, habe dann festgestellt, ich mag Uhren mit Komplikationen. Dann ging das also in die Richtung und leider habe ich auch gemerkt, das Ganze kann schnell ins Geld gehen.
Das stimmt.
Ja, dann so als weitere Eckpunkte habe ich dann mal festgehalten, wenn ich an Uhren denke, denke ich an die Schweiz. Sollte also was aus dem Nachbarland werden. Und ja, auf jeden Fall was mit Komplikationen. Dann habe ich zuerst so in Richtung Chronograph spekuliert, so das klassische ETA 7750. Da ist ja schon einiges los auf dem Blatt. Habe dann aber im Uhrforum irgendwann das 7751 entdeckt. Also Chronograph, Mondphase, Vollkalender, 24-Stunden-Anzeige. Das kam meiner Lust an Komplikationen so am weitesten entgegen. Und war auch noch bezahlbar. Ja, ich habe allerdings gemerkt, dass die Preise einige Jahre vorher doch noch deutlich günstiger waren. Inzwischen ist es ja noch schlimmer. Aber gut, habe dann also für mich mal so ja, festgehalten, 3000 Euro gebe ich aus, das gönne ich mir. Wollte auf jeden Fall was mit Leuchtzeigern haben, damit es auch im Dunkeln ablesbar ist. Also eine universelle Uhr einfach, ein dunkles Ziffernblatt. Und die erste Uhr wollte ich auf jeden Fall bei einem Konzessionär kaufen, weil ich ansonsten noch gar keine Ahnung hatte. Ich wollte sie anprobieren und dann auch mal gucken, ist das dann überhaupt was für mich. So bin ich dann irgendwann auf Longines gestoßen. Die haben ja heute immer noch die Master Collection Chronograph Face im Programm. Eine sehr dressige Uhr. Die gibt es dann auch in zwei Größen, 40 und 42 mm. Auf die habe ich mich erstmal so ein bisschen fokussiert, auch wenn sie keine Leuchtziffern hat oder Leuchtzeiger, wegen der 40 mm Größe. Ich habe nämlich sehr schmale Handgelenke, Spargelärmchen, wie man auch sagt, 16,5 cm Handgelenksumfang. Und es sollte einfach nicht zu groß werden, das Ganze. Ja, was mir nicht so gefiel, die Ziffern waren angeschnitten. Da konnte ich mich nicht mit anfreunden und es fehlten mir halt die Leuchtzeiger. Aber zu der Zeit gab es von Longines noch ein anderes Modell, die Conquest Classic Moonface. Die hat keine Ziffern, sondern Indizes. Da gibt es das Problem mit dem Anschneiden dann nicht so. Und hat auch Leuchtmasse. Das war also irgendwie universeller, alltagstauglicher. Aber mit 42 mm schon relativ groß. Vor allem von Horn zu Horn 51 mm. Bei so einem schmalen Handgelenk ist es nicht ganz ohne. Ich bin dann ja, mal auf Suche gegangen, habe einen Longines-Konzessionär entdeckt, ungefähr 30 Kilometer von hier. Ich wohne also ziemlich im Nirvana, mitten im Nichts. Und der hatte die Uhr auf Lager, bin dann hingefahren und habe dann erstmal eine Enttäuschung erlebt. Die haben nämlich mit 4 Mann das ganze Geschäft auf den Kopf gestellt, aber dieser Lagerbestand war verschwunden. Also auf jeden Fall war die Uhr dann doch nicht da. Bin ich also unverrichteter Dinge erstmal wieder heimgefahren. Die haben mir aber angeboten, sie bestellen das Ganze unverbindlich zur Ansicht, ohne Abnahmeverpflichtung. Und ein paar Tage später, ja, haben sie angerufen, Uhr ist da. Ich bin wieder hingefahren, habe sie angelegt. Sie passte. Ich war begeistert. Und habe sie gleich gekauft. War dann zwar noch ein bisschen vor dem Geburtstag, aber war nicht schlimm. Ja, das war die erste Uhr. Und ja, der sollten noch viele, viele weitere dann folgen. Bis heute.
Das stimmt, wenn ich das so sehe, über 30 Uhren, ne? Hat sich da was verändert?
Es sind ja aktueller Stand 33 Stück. 32 plus, nenne ich es mal, den Rocker. Die Uhr, die ich bei der Gartenarbeit anziehe oder wenn sie mal auf Sauftour geht, wo man also nichts Gutes mitnehmen will. Das heißt, die ist so ein bisschen auch auf Verschleiß ausgelegt und wird dann, wenn sie kaputt ist, irgendwann ausgewechselt. Die anderen 32 sind aber im Grunde die Kernsammlung. Eine habe ich noch, die demnächst sehr wahrscheinlich einziehen wird, eine Longines Spirit. Dann wäre es noch eine mehr. Alle anderen Kaufpläne habe ich aber erstmal wegen der momentanen Situation so ein bisschen auf Eis gelegt. Ich habe eigentlich noch einige Uhren mehr auf der Liste gehabt, aber das stelle ich erstmal zurück. Mal gucken. Ja, wir wollen nicht über Politik reden, aber mal schauen, wie das weitergeht in nächster Zeit.
Das stimmt, ja. Da ist die Uhr zwar eine super schöne Ablenkung, aber es gibt dann am Ende des Tages auch noch Wichtigeres als Uhren. Das ist natürlich auch so.
Absolut, ja.
Wenn ich deine Uhrensammlung so betrachte, wir können ja mal gleich drüber sprechen. Du hast ja im Uhrenforum auch schon, ja, ich möchte jetzt war fast schon eine kleine Abhandlung darüber geschrieben, wie du sammelst, was du sammelst und hast das auch mit Bildern sehr, sehr schön unterlegt. Also ich werde das Ganze auch mal in die Beschreibung des Podcasts, den Link zum Uhrenforum, zu deinem Beitrag einstellen. Denn also wenn man Fragen hat zu allem, was wir heute besprechen, du hast es ja perfekt gemacht. Also da kann man das eins zu eins nachlesen und auch noch mal die Uhren in Bild sehen. Und bevor wir mal so auf deine groben oder auf, ja, eigentlich schon fein definierten Sammlungseigenschaften sozusagen eingehen, fällt auf, du bist relativ, wenn ich es richtig sehe, ich habe es nur überflogen, bist du schon ziemlich Longines-lastig, oder?
Ja, also es sind aktuell, müssten es 6 Stück sein. Mit der Spirit wären es dann 7. Es ist tatsächlich meine Lieblingsmarke, die erste Uhr natürlich. Und ja, die haben halt wirklich ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis nach wie vor. Da sind die Preise noch relativ human, so im Bereich von 2.000 bis 3.000 Euro, die dann auch für den Normalverdiener noch erschwinglich sind. Und das Design gefällt mir sehr gut. Sie haben eine tolle Historie und ein wirklich breites Programm mit diversen Stilen. Bisschen dresserlastig, das finde ich aber nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, meine Sammlung ist auch so ein bisschen dresserlastig. Ich bin also absolut kein Sportuhrentyp, habe auch nur 3 Taucheruhren, also weniger als 10%. Wenn man sich andere Sammlungen anguckt, die bestehen zu 100% aus Taucheruhren. Das ist bei mir anders. Ich habe also mehr Dresser, sportliche Dresser und natürlich auch Chronographen. Das ist auch ein Schwerpunkt.
Ja, also ich sag mal, Longines, das ist ja das, was ich auch immer sage, einmal die älteste eingetragene Uhrenmarke, vielleicht sollte man es genauer sagen, die es gibt. Dann haben wir da richtig viel Geschichte drin, wenn ich gerade an die Thematik Longines-Lindberg denke und auch medizinische Uhren aus der Vergangenheit, Pulsometer und sowas, alles von Longines gekommen ist. Und wenn man sich mal die Kollektionen ansieht, die Vielfältigkeit, auch die gewisse Masse an Uhren. Ich sage immer so, für mich ist Longines das Schweizer Seiko, so ein Stück weit. An der
Ja.
Vielfältigkeit der Uhren, diese hier anbieten, das haben wir bei kaum einem anderen Hersteller. Also so viele Kollektionen und dann auch noch mit so einer breiten Masse an Uhren in den Kollektionen gefüllt, für Damen als auch Herren. Hier ist man ja sehr gut zweigleisig unterwegs und konzentriert sich jetzt nicht nur auf ein Geschlecht, was ich immer ganz gut finde. Ja, Geschichte und Prestige kriegst du in dieser Kombination für das Geld eher dann schon wieder schwierig, ne? Also
Genau.
da muss man schnell schon ein bisschen höher oder tiefer in die Tasche greifen. Deine Sammlung, wenn man sie sieht, fällt einem direkt noch ein zweiter Punkt auf, und da greifen wir wahrscheinlich auch schon ein Sammlungskriterium auf. So, der Farbenmensch bist du jetzt nicht, ne?
Nee, absolut nicht. Das kann man sagen. Ich habe im Grunde nur ja, schwarze, weiße, silberne, graue Zifferblätter. Also ist mit einer Ausnahme nichts Buntes dabei. Ich habe mir einfach gedacht, ich mache das Ganze so zeitlos wie möglich. Also nichts zu modisches, was die Farben angeht. Da wird ja im Moment jedes Jahr eine andere, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Sau durchs Dorf getrieben, was die Farben angeht. Und es waren die blauen, die grünen. Wahrscheinlich kommen dann noch irgendwann andere. Man sieht sich vielleicht dann doch satt an dem Thema. Und Ziel bei der Sammlung war halt, dass nicht die Uhren mein restliches Leben irgendwie begleiten. Das heißt, dass die auch in 10, 20, 30 Jahren, idealerweise noch später, mir gefallen und dass da halt nichts dabei ist, was dann irgendwie zu extravagant ist und aus dem Rahmen fällt. Deswegen habe ich auf diese Zeitlosigkeit Wert gelegt und eben auch mit dieser einen Ausnahme keine bunten Blätter drin. Ich habe jetzt durchaus mal überlegt, noch was Buntes zu ergänzen, das wir aber jetzt erstmal, oder wie eben gesagt, auf Eis liegt. Mal schauen, ob und was in der Zukunft dann noch kommen kann.
Das finde ich aber höchst interessant, weil im Prinzip kommen wir dann auch zu deinen Kriterien schon. Du hast natürlich jetzt zeitlose Farben und hast durch die Bank weg hochwertige Uhren, die aber in einem gewissen Bereich sind, die man, wenn man sich will oder im Zweifelsfall auch spart, irgendwann mal leisten kann. Ne? Es ist jetzt keine Uhr dabei, für die man sich ein Haus kaufen kann, was wahrscheinlich auch unvernünftig wäre. Aber es sind alles sehr, sehr schicke Uhren, bei der die Kombination aus das, was die Uhr verkörpert, und ich will sie auch tragen, ne? Also das ist ja der ganz wichtige Punkt. Ich brauche mir ja keine Uhr zu kaufen, wo, wenn ich sie trage, ein Herzkasper kriege, wenn niemand zu nah an mir vorbeilauft, könnte ein Kratzer reinkommen oder so. Es soll ja auch Spaß machen beim Tragen. Dann kommt bei dir, und das war so der erste Gedanke, bevor ich deine Regeln gelesen habe, und das finde ich deswegen ganz spannend. Du hast Uhren, die alle eine gewisse Farbe haben, beziehungsweise auch eine Optik habe, zeitlos, wie du es ausgedrückt hast. Das heißt, man kann sie immer tragen, man kann sie zu allem kombinieren. Sie sind auch, und darauf will ich hinaus, gut wieder veräußerbar. Und dachte, aha, ja, das ist vielleicht ganz schlau, solche Uhren zu kaufen. Wenn ich was Neues will, verkaufe ich drei und kaufe mir eine neue. Und dann habe ich gesehen, ja, eigentlich sollen die ja alle grundsätzlich am besten für immer bei dir bleiben. Das heißt, tatsächlich entsteht deine Regel sozusagen eher aus einem Geschmack, dass sie halt zeitlos sein sollen und nicht aus einem, und das ist das Schöne, verkäuferischen Hintergrund, das ja sehr viele anstreben.
Genau. Also das war nie meine Absicht, zum Uhrenflipper zu werden. Ich sag mal, das kann ich mir schlichtweg nicht leisten, sondern Uhren zu kaufen mit einer gewissen Strategie dahinter, die ich dann langfristig behalten kann. Ich habe tatsächlich zwei Uhren wieder verkauft. Das eine war die Omega Speedmaster Reduced, die ich mir zugelegt hatte, weil ich irgendwie der irrigen Meinung war, die Speedmaster, die Moonwatch, wäre mir zu groß. Also habe ich mir die Reduced gekauft und naja, irgendwann mal die Moonwatch anprobiert und festgestellt, ach guck mal, die ist ja gar nicht so groß. Ja, es kam, wie es kommen musste. Ich habe mir die Moonwatch gekauft und die Reduced im Gegenzug verkauft. Und die zweite war eine Quarzuhr, eine Longines Conquest VHP. Die hatte ich mir gekauft, habe aber festgestellt, ich bin eigentlich der Mechaniktyp. Mit dem zuckenden Sekundenzeiger konnte ich mich nicht anfreunden. Deswegen hat meine verbliebene Quarzuhr oder die beiden verbliebenen Quarzuhren in der Sammlung haben auch keinen Sekundenzeiger. Deswegen ist die VHP wieder gegangen. Alle anderen sind noch da. Das heißt, ich habe doch, wenn auch teilweise die Entscheidungen aus dem Bauch rausgefallen sind, absolut überwiegend richtig entschieden.
Das ist ja
auch keine Uhr dabei, die ich jetzt noch verkaufen wollen würde.
Ja, so soll es ja eigentlich auch sein. Ne? Das ist ja, ich hatte gerade, ich glaube, die letzte Folge war es im letzten Jahr mit dem guten Flo, dem Florian Bach, ja, wir hatten ja so eine gewisse Selbsttherapie in der letzten Podcast-Folge, in dem wir darüber sinniert haben, ob das sinnig ist, Uhren zu kaufen, um sie nur wieder verkaufen zu können und Co. Und ob man da nicht eher so ein bisschen mehr auf die Leidenschaft achten sollte und was kauft, was einem Spaß macht. Und das tust du ja ganz offensichtlich. Und ja, insgesamt hast du zumindest mal so, ja, grob formuliert schon ziemlich fein definiert, so 7 Regeln. Da sollten wir vielleicht nochmal ganz genau drauf eingehen, jetzt wo wir schon ein bisschen was über deine Sammlung erfahren haben. Also die Regel Nummer 1, die haben wir ja schon thematisiert, du kaufst nur, was dir gefällt. Ist schon mal wichtig.
Ganz klar. Also ich kaufe nichts, was irgendwie gehypt oder angesagt wäre, was man haben muss, weil es alle anderen haben. Deswegen sind in der Sammlung auch nur so ein paar von den üblichen Verdächtigen, wie die Moonwatch zum Beispiel, zu finden. die ich aber nicht gekauft habe, weil sie gehypt ist oder war, sondern weil sie mir halt gefällt, weil mir die Historie dahinter gefällt, das Thema Mondlandung, Raumfahrt. Ansonsten sind das aber überwiegend alles Uhren, die du eigentlich selten bis nie siehst. Teilweise auch Stücke, die es nicht lange gab, die relativ selten am Markt auch sind. Aber es ist halt nichts dabei, was ich jetzt des Namens wegen oder ja, des Hypes wegen gekauft habe.
Das ist wichtig und wie ich finde, auch eine sehr richtige Strategie beim Uhrensammeln, egal was sonst so dahinter steht. Ich würde jetzt mal die Regeln noch aufgreifen, die wir eigentlich schon so ein bisschen abgearbeitet haben. Du hast eine Regel, ne? Zeitlose Farbgebung der Uhren. Vorzugsweise
Ja.
schreibst du ja auch nochmal schwarz, weiß, grau oder silber. Und dann wird es direkt. Vielleicht mal abgesehen von der Preisobergrenze, ja schon ein Tick weit spezieller. Preisobergrenze 5.000 Euro. Gibt es da einen Grund dafür? Magst du runde Zahlen oder?
Nee, also hat sich eigentlich herauskristallisiert, als ich mir dann jetzt zuletzt die Omegas gekauft habe, drei Stück. Das ist einmal die Aquaterra, das ist die Moonwatch und das ist die SMP, Diver 300 Meter. Die konnte ich alle noch für unter 5 kaufen und habe gesagt, das ist meine Obergrenze, einfach aus dem Grund, so ein bisschen auch in Relation zum Einkommen zu sehen. Ich möchte für eine Uhr nicht mehr ausgeben, weil ich in der Lage sein will, zumindest theoretisch und rechnerisch, wenn ich eine Uhr verliere, wenn sie mir geklaut wird oder wenn sie irreparabel defekt sein sollte, dass ich mir dieses Modell im Grunde sofort jederzeit wieder kaufen kann, ohne irgendwelche Klimmzüge machen zu müssen. Deswegen habe ich gesagt, maximal die 5.000 Euro. Das ist auch was, mit dem ich mich noch wohlfühle. Ich glaube, ich würde mich nicht wohlfühlen mit einer Uhr, die fünfstellig kostet, am Arm rumzulaufen. Das passt nicht zu mir, das passt nicht zu meinem Lebensstil, das passt nicht zu meinem Umfeld. Ich bleibe dann lieber eben so ein bisschen unterm Radar, was das angeht.
Du bist eigentlich das Planbeispiel für Sachen, die ich immer predige, leisten können, nicht kaufen können. Ne? Das ist so ein bisschen das
Genau.
Stichwort. Wenn morgen die Waschmaschine kaputt ist und ich muss drüber nachdenken, die Uhr zu verkaufen, dass ich eine neue Waschmaschine kriege, habe ich was falsch gemacht, ganz einfach.
Das wäre
Und
fatal, ja.
das heißt, sich vorher Gedanken zu machen, was möchte ich ausgeben, mich da drin zu bewegen. Das ist ja wie bei vielen finanziellen Entscheidungen. Ich komme ja aus dem Bankenwesen, zumindest mal ursprünglich, immer die clevere Variante. Und
Ich übrigens auch, ja. Ja.
aha, jetzt wird einiges klar. Ja, also von daher, ja, da sieht man ja wieder das Planbeispiel, dass es überhaupt gar nichts Verkehrtes ist, wenn man in der Bank groß geworden ist. Es gibt ein paar vernünftige finanzielle Entscheidungen, die man im Leben so mit sich zieht. Und der Faktor eben, wie gesagt, leisten können, macht viel mehr Spaß als kaufen können.
Genau.
Und das spiegelt sich hier wieder. Ja. Uhren, die dir gefallen, maximal 5.000 Euro und eine zeitlose Farbgebung. Das sind so die Punkte, die jetzt noch sehr logisch erscheinen. Jetzt wird es eigentlich schon ein Stück weit spezieller. Ne?
Ja.
Tasten wir uns mal ein Stück weit vor. Und zwar, es müssen Uhren aus der Swatch Group Familie sein. Ne?
Genau.
Ja, da hast du natürlich eine Uhrengruppe, die sehr breit gefächert ist, das ist ja schon mal durchaus positiv, aber warum? Das ist, glaube ich, die Frage, die sich hier stellt.
Genau, also die Frage höre ich tatsächlich öfter. Ja, warum ist das so? Ich hatte ja gesagt, ich habe mir zuerst die Longines Conquest Classic Moonface gekauft und habe dann in der Folge, also noch im Jahr 2017, noch 11 weitere Uhren gekauft. Das ging also Schlag auf Schlag, praktisch ja, jeden Monat eine. Und ja, habe halt geschaut, was gefällt mir, habe einiges gefunden. Habe teilweise festgestellt, die Uhren gibt es gar nicht mehr neu vom Hersteller und habe also dann beschlossen, ich kaufe mir jetzt relativ schnell diese Uhren, bevor sie gar nicht mehr zu haben sind. Und das waren dann ja, zwei Hamiltons, eine Tissot, noch eine Longines, eine Certina und eine Mido. Also alles Marken von der Swatch Group. Und das war am Anfang Zufall. Und dann habe ich aber selber gemerkt, du bist ja hier eigentlich jedes Mal bei der Swatch Group. Und dann habe ich halt beschlossen, ich konzentriere mich absichtlich auf die Marken der Swatch Group, also sagen wir Omega, Longines, Union, Rado, Hamilton, Tissot, Widow und Certina. Es ist keine Swatch dabei, die sind mir zu bunt. Es könnte sein, wenn mein Rocker mal kaputt ist, dass es eine Swatch wird. Aber ansonsten halt bewege ich mich in diesem mittleren bis oberen Bereich und eben auch nicht über Omega hinaus. Also es ist keine Glashütte Original dabei oder es ist keine Blancpain dabei. Da sind wir dann halt in Preisgefilden unterwegs, wo ich sage, nee, das mache ich nicht mehr. Ja, warum habe ich das aber dann gemacht? Also zum einen, ich habe da alles gefunden, was mir wichtig war, was ich gesucht habe. Ich habe da sogar Sachen gefunden, die ich vorher gar nicht gesucht habe. Da bin ich zufällig drauf gestoßen. Mir gefällt die Designsprache der Marken ganz gut. Also es gibt sehr, sehr viele Uhren da aus der Swatch Group oder von den Marken, die mir gut gefallen. Ja, ein Grund, den man nicht ganz so ernst nehmen sollte, ist der, ich kann behaupten, dass alle meine Uhren Manufakturwerke haben, letzten Endes, weil das Ganze aus dem Konzernverbund stammt.
Laue
Aber wie gesagt,
Argumentation, ja.
das ist eigentlich kein Kriterium, sollte man also, wie gesagt, nicht so ernst nehmen. Noch ein Grund ist, man bekommt für bezahlbare Summen eigentlich einen Zugriff auf tolle Komplikationen, die man anderswo entweder gar nicht oder zumindest nicht für das Geld bekommt. Ich sage jetzt mal als Stichwort einen Jahreskalender für 2000 Euro. Kriegst du nicht, kriegst du nur bei Longines. Retrograde Anzeigen zum Beispiel auch bei Longines. Deswegen ja auch das ein Grund für die Swatch Group. Und ja, der letzte ist eigentlich, das macht außer mir keiner. Ich habe weder im Uhrforum, weder sonst wo im Netz, weder bei Instagram noch sonst wo irgendjemanden gefunden, der das macht. Dann habe ich mir gedacht, da machst du jetzt mal was Einzigartiges, was bisher keiner macht. Mag alles ein bisschen merkwürdig erscheinen, aber ich habe gerüchteweise gehört, es gibt Leute, die angeblich nur Rolex sammeln. Das finde ich persönlich zum Beispiel genauso merkwürdig.
Das stimmt. Ja, also es ist auf jeden Fall eine spannende Herangehensweise. Und wenn du so das so sagst, ja, jemand, der sich wirklich darauf konkret begrenzt, wobei begrenzen ist ja hier das falsche Wort. Es ist ja nicht so, dass es hier keine Auswahl gäbe, in der Swatch Group, aber der sich darauf spezialisiert, Uhren hier zu kaufen und sich in den Bandbreiten bewegt. Das ist natürlich schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Ich habe mir auch den einen oder anderen Kommentar im Uhrenforum durchgelesen. Das sieht auch die Uhrenwelt da draußen ähnlich. Und
Ja, also ich falle da schon auf. Das ist tatsächlich speziell. Ich musste mich halt natürlich auch irgendwie limitieren, weil du siehst bei dieser Limitierung auf die Swatch Group trotzdem über 30 Uhren zusammengekommen. Ich will also gar nicht wissen, wo ich wäre, wenn ich wild drauf losgekauft hätte. Dann würde ich wahrscheinlich heute mit 200 Uhren in einem Zelt hausen oder so. Und ja, wie gesagt, es ist tatsächlich einzigartig. Bin bei Instagram auch unter dem Namen Only Swatch Group Watches zu finden. Da gibt es dann Bilder von der Sammlung zu sehen. Und bis heute habe ich tatsächlich niemanden gefunden, der das genauso konsequent machen würde.
Ja, es ist ein sehr schönes Alleinstellungsmerkmal. Alleinstellungsmerkmale sind ja nicht immer gut, aber in dem Fall absolut. Du bist da sehr breit gefächert unterwegs, wenn man mal von der Farbe absieht. Dann hast du eine sehr breit gefächerte Uhrensammlung. Du kannst die Uhren sportlich tragen, du kannst sie sehr dressig tragen. Es ist alles mit dabei. Und ich finde, man kriegt auch durchaus, je nach Hersteller wohlgemerkt, ja auch in der Swatch Group, gerade wenn man jetzt auch nach in das Haus Longines schaut, teilweise extremst viel Uhr für das Geld. Also wenn ich mir jetzt gerade, du hast ja schon
Ja.
gesagt, die Longines Spirit, wenn ich die mir anschaue, zum Beispiel aus Volltitan als Chronometer zertifiziert, die kriegst du unter 3.000 Euro. Und da geht bei jemandem, den ich da absolut vergleichbar sehen würde, in gewissen Margen, zum Beispiel Tudor oder so, da kriegst du eine Uhr, die halt ein Uhrwerk hat und ein Edelstahlgehäuse. Nicht zertifiziert, gar nichts, kriegst du da auch schon. Ne? Und ich war
Ja.
gerade vor kurzem beim Konzessionär, der sagt, er versucht da immer so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, sagst, du kriegst doch da Chronometer, Titan und. Aber viele kaufen noch nach dem Namen und nicht nach der Leistung. Und das ist hier natürlich, stimmt Preis-Leistung bei Longines vor allem extremst, extremst gut. Und du hast natürlich auch mit
Ja.
Certina und Tissot, aber auch Uhren, die. Ich sag mal, du auch in einem gewissen Preisniveau unterwegs bist, du kannst schon mal gucken, Automatik, ich sage jetzt mal gerade Tissot Powermatic 80, eine 80-Stunden-Gangreserve, dass sie da verbaut haben in der Le Locle, in der Bridgeport und so weiter und so fort. Oder mittlerweile ja ist das 80er-Werk ja bei Certina und Tissot in den im Großteil der Uhren verbaut. Und
Genau, ich bin leider allerdings gar kein so großer Freund von dem Powermatic-Werk, einfach wegen der reduzierten Frequenz. Der Zeiger läuft halt deutlich ruckeliger mit 3 Hertz als bei den 4 Hertz-Werken. Deswegen habe ich tatsächlich meinen Schwerpunkt auf den alten, in Anführungszeichen, ETAs aus der 28er-Reihe oder ja, 28, 24 und Co. oder 28, 92 und Co. Und habe nur ein einziges Powermatic in der Sammlung.
28,24, wenn ich mich nicht täusche, steckt das Werk auch in der Longines Hydro Conquest. Zumindest glaube ich in.
Das war so, ja. Das ist inzwischen allerdings das L888, basierend auf dem 2892, beziehungsweise dessen Weiterentwicklung, dem A31. Das ist also dann ja, etwas flacher. Läuft mit 3,5 Hertz, so wie auch bei Omega die Uhren getaktet sind, dann ist es etwas flüssiger. Ja.
Genau, ja. Also ich habe meine Longines, die Hydro Conquest, ich müsste überlegen, ich glaube 2018, 19 gekauft. Da war, glaube ich, noch das 28, 24, 2 oder so drin. Ne? Ohne mich jetzt
Ja, das
festzunageln.
ist möglich. Genau. Nee, die haben
Aber.
irgendwann dann den Switch gemacht und sind auf das neue Werk gegangen. Ja.
Auf jeden Fall sehr, sehr spannende Uhren. Ich finde halt gerade. Was du ja auch gut vertreten hast, Certina, Tissot, ja, ist halt was damit. Da kriegst du für verhältnismäßig kleines Geld viel Uhr und ermöglicht auch fast jedem, auch 400, 500 € ist ja für viele sehr, sehr viel Geld. Aber du hast dann gute Möglichkeiten, das Hobby einzusteigen oder dir eine schöne Uhr zu kaufen. Wenn ich sie für 300, 400 € kriegst du ja auch. Ja, Uhren, bei denen jemand die Uhr gelabelt hat, der normalerweise Jeans und T-Shirts herstellt und
Ja.
dann irgendwie ein Quarzwerk drin ist und die Uhr nicht mal selbst herstellt, sondern sie einfach nur labeln lässt. Und da bist du mit 400 € oder 500 € kriegst du bei Tissot auch schon eine schöne Automatikuhr oder gerade bei Certina, die da teilweise sogar manchmal noch ein bisschen günstiger mit unterwegs sind.
Ja.
Also von daher ist es immer wichtig, da sich vorher zu informieren und mal zu schauen, was es denn doch so Schönes am Markt gibt. Und du bietest mit deiner Sammlung da ja schon eine gute, wie soll ich denn sagen, Vorgehensweise. Auch für Einsteiger und Fortgeschrittene hast du alles dabei. Und dann für die, die auch ein bisschen mehr ausgeben wollen, wenn wir Richtung Omega schielen, da hast du ja sehr, sehr, sehr schöne Uhren mit dabei. Ja, jetzt muss ich wieder zurückblicken auf deine Regeln. Wir haben ja jetzt schon einiges erwähnt, aber es wird ja noch ein Stück weit spezieller. Ne? Also wir haben gesagt,
Ja.
wir müssen hier, ja, wir müssen hier, glaube ich, nochmal so alle so mitnehmen. Also Uhren, die dir gefallen, Preisobergrenze 5.000 €, Farbe soll zeitlos sein. Und es muss eine Uhr aus der Swatch Group Familie sein. Jetzt wird es aber noch
Genau.
spezieller zum Thema Uhrwerk, Komplikation und so weiter und so fort. Da schlau uns mal auf, was deine Kriterien hier sind.
Ja, also damit ich auch wieder eine Selbstlimitierung im Grunde, damit ich nicht zu viel kaufe, habe ich gesagt, es darf jedes Uhrwerk nur einmal in die Sammlung. Das heißt nur ein 2824, nur ein 2892 etc. Einfach aus Selbstschutz in Anführungszeichen, damit ich nicht zu viele Uhren anhäufe. Das ist mir auch gelungen. Tatsächlich gibt es keine Doppelung bis heute, trotz inzwischen ja 30 mechanischen Uhren. Das hat also gut funktioniert. Und dann war mir wichtig, als weitere, eigentlich schon, nee, als vorletzte Regel, ja, die Abdeckung von einer möglichst großen Bandbreite an Komplikationen. Schwerpunkt, wie gesagt, bei den klassischen Standardwerken, bei den alten ETAs 28er Serie. Und ja, da habe ich es doch geschafft, eine ganze Menge Komplikationen zusammenzutragen. Sag mal, zum Beispiel beim Datum, das Thema Fensterdatum, das ganz klassische, aber auch ein Zeigerdatum, Tag und Datum in verschiedenen Variationen, den Vollkalender, den Jahreskalender, auch von Longines, die Master Collection Annual Calendar. Und dann ist mir als Krönung im letzten Jahr von Union Glashütte noch ein ewiger Kalender vor die Flinte gelaufen. Den musste ich natürlich einsammeln. Dann haben wir natürlich so das Thema GMT oder zweite Zeitzone in diversen Ausführungen. Wir haben Uhren mit Gangreserveanzeige, Dreizeiger mit Mondphase, Großdatum in verschiedenen Ausführungen, die retrograden Anzeigen. Ich habe einen Armbandwecker, kleine Sekunde und natürlich Chronographen sind inzwischen 7 Stück, auch die verschiedensten Ausführungen bis hin zum Eindrücker-Chronographen und zum Schleppzeiger-Chrono. Ja, das ist so das Thema bei den Komplikationen.
Also auch hier nochmal eine ziemliche ja, Eingrenzung beziehungsweise eine Feindefinition deiner Regeln. Ja, also sehr, sehr spannend. Also ich muss sagen, ich habe hier schon mit vielen Leuten gesprochen, die eine gewisse Idee hinter ihrer Sammlung haben, aber du fasst das schon sehr, sehr wirklich ganz genaue Vorstellungen, ne? Also so kann man das, glaube ich, ja schon
Ja,
sagen.
also das ist tatsächlich auch nicht im Laufe der Zeit gereift, sondern die Strategie habe ich relativ früh schon im Jahr 2017 aufgestellt, natürlich noch so ein bisschen verfeinert, aber die grobe Struktur gibt es seit fast 5 Jahren. Ich habe halt im Uhrforum gesehen, es gibt da so ein paar Kandidaten, die kaufen Uhren und 2 Wochen später werden die wieder verkauft. Da hatte ich also keine Lust drauf. Ich wollte schon was Bleibendes schaffen, ohne jetzt auf die Leute, die da flippen, irgendwie hochnäsig runterzublicken. Aber ich wollte, wie gesagt, was Dauerhaftes, was Nachhaltiges mit Strategie, mit Planung aufbauen. Und das hat auch funktioniert. Ich bin halt jemand, der gerne plant. Es gibt Leute, die sagen, ich gehe noch nicht mal aufs Klo ohne einen Plan. Deswegen musste das einfach sein, damit es hier Hand und Fuß bekommt und ich nicht irgendwie nur einen wilden Haufen da ja anhäufe, aufhäufe und nachher gar nicht mehr weiß, was habe ich jetzt da eigentlich. Deswegen diese Strategie und die hat sich bewährt, deswegen bleibe ich auch dabei. Wichtig
Absolut,
war
ja.
natürlich noch, ja, wichtig war natürlich noch, dass ich ja mögliche Stilrichtungen abdecke, also Chronographen, Taucheruhren, Dresser, sportliche Dresser, alle möglichen Zwischenstufen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Fliegeruhr. Ein Fliegerchrono habe ich schon, aber ein Dreizeiger fehlt. Deswegen eben jetzt noch die Longines Spirit, die da auf der Liste steht.
Ja, auch eine schöne Uhr,
Und
definitiv.
absolut, ja. Dann natürlich auch so ein bisschen geht es mir, ich glaube, das ist jetzt schon angeklungen, nicht nur um das Äußere, sondern auch um die inneren Werte der Uhren. Also gerade bei den Werken gucke ich halt die verschiedensten Ausführungen, die es bei der ETA gibt, also Standard, Elaboré, Top, Chronometer, aber auch so verschiedene Antriebsarten, also Automatik natürlich der Schwerpunkt, aber auch Handaufzugsuhren. Eine Quarzuhr ist dabei und sogar eine Autoquarzuhr. Das heißt so ähnlich wie das Kinetik-System von Seiko, nur eben von der ETA. Die Batterieuhren sind allerdings nur Beiwerk, also der Fokus liegt schon auf der Mechanik, ganz klar.
Das heißt, da ist noch einiges geplant und die Sache ist noch nicht zu Ende, ne?
Jein, also wie gesagt, es liegt erstmal auf Eis und wenn ich so in mich gehe, dann muss ich mir eigentlich ehrlicherweise eingestehen, ich habe ja schon mehr als genug. Es ist eigentlich alles da. Je mehr man jetzt noch dazu kauft, desto mehr Redundanzen hatten wir natürlich dann auch irgendwann. Von daher, das werde ich jetzt die nächsten ein, zwei Jahre mal abwarten, mal schauen, ob es weitergeht, wie es weitergeht und wenn ja, in welcher Form.
Das ist verständlich, ja. Aber ich meine, du hast ja auch ein bisschen was zum Wechseln. Du kannst ja im Prinzip, hast du ja perfekt gemacht, ne? Du kannst jeden Tag im Monat eine andere Uhr tragen. Also.
Ja, tatsächlich ist es so, dass ich da auch einen Plan habe. Also mit den Verrücktheiten sind wir noch nicht durch bei mir. Ich habe erst einmal beschlossen, nachdem ich jede Uhr gekauft habe, ich trage sie alle. Am Anfang waren es 3 Monate. Inzwischen sind es nur noch 2 Monate, damit ich irgendwann mal fertig werde. Am Stück quasi ein, damit ich sehe, ist alles okay mit der Uhr, passt das, wie ist die Gangwerte und natürlich auch, gefällt sie mir jetzt wirklich, so dass ich sie mir die nächsten Jahrzehnte am Handgelenk vorstellen kann. Also ich bin jetzt im Augenblick so langsam auf der Zielgeraden, trage jetzt die Uhren ein, die ich ja Ende 2020, Anfang 2021 noch gekauft habe, will dieses Jahr damit durch sein. Und ab nächstem Jahr 2023 geht es dann in den sogenannten Regelbetrieb.
Ja, Regelbetrieb, René. Was bedeutet das bei dir? Das klingt ja irgendwie so ein bisschen wie Deutsche Bahn.
Ja, wie gesagt, ich brauche für alles einen Plan, auch zum Uhrentragen. Also es würde mich total überfordern, morgens vor der Box zu stehen und irgendeine Uhr auszusuchen. Ich habe also der Einfachheit halber beschlossen, erstens, jede Uhr wird gleich behandelt. Das heißt, jede Uhr bekommt ungefähr dieselbe Tragezeit pro Jahr. Und zweitens, da ich ja jetzt schon mal über 30 bin, sollten die Uhren natürlich auch regelmäßig laufen. Damit, ja, ich sag mal, alles in Bewegung bleibt, damit die Öle da bleiben, sie hingehören und die Uhr bewegt wird. Deswegen habe ich der Einfachheit halber jeden Monat in 3 Abschnitte eingeteilt, und zwar vom 1. bis zum 10., vom 11. bis zum 20. und vom 21. bis zum 28., 29., 30., 31. und fahre ein Zweischichtsystem, das in jedem dieser Abschnitte wird 10 Tage lang eine Uhr tagsüber getragen und eine weitere Uhr abends. So komme ich für jede Uhr auf 2 mal 10 halbe, also ungefähr 20 ganze Tage Laufzeit oder 20 halbe Tage Laufzeit pro Jahr. Ich bastel gerade noch an der Excel-Tabelle und ja, wie man oder wenn man nachrechnet, kommt man auf 36 solche Abschnitte pro Jahr. Das heißt, ich hätte Platz für maximal 36 Uhren. Muss ich mir was Neues einfallen lassen.
Das ist definitiv mal ein ausgeklügelter Plan. Das habe ich so noch nicht gehört. Da unterstreichst du dein Alleinstellungsmerkmal absolut. Das heißt, deine ganze Sammlung ist nach bestimmten Kriterien ausgerichtet. Und damit jede Uhr auch noch gleich behandelt wird, hast du auch noch einen Entrageplan, wenn man so will. Was natürlich auch für die mechanischen
Genau.
Uhrwerke ja gar nicht so, ich sag jetzt mal, exotisch ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick klingt, sondern es ist ja durchdacht. Das heißt, du brauchst keinen Uhrenbeweger. Das ist ja so ein spezielles Thema, braucht man das oder nicht? Du richtest das einfach durch Tragezeiten ein.
Nein, also ich bin zwar eigentlich auch kein Freund von dem Thema Uhrenbeweger, ich werde aber einen brauchen. Hintergrund ist der, die Uhr, die ich abends trage, die kommt dann für, sag mal, maximal 3, 4, 5 Stunden an den Arm pro Tag. Und ich gehe davon aus, da ich in der Freizeit Beamter bin, mich also wenig bewege, dass die dann gar nicht durchhält bis zum nächsten Abend, bis ich sie wieder anlege. Die würde dann, so der Plan, über Nacht auf den Uhrenbeweger kommen, damit einfach genug Gangreserve aufgebaut werden kann. Das heißt, irgendwann in diesem Jahr werde ich mal auf die Suche gehen, werde mir noch einen Uhrenbeweger anschaffen für diesen speziellen Zweck. Ansonsten bin ich da aber auch kein Freund von.
Also alles sehr, sehr durchdacht. Es ist eine ganz neue, eine andere Herangehensweise, wie ich bin ja immer wieder im Austausch mit vielen, die Uhren sammeln. Und das ist mal eine sehr akribische, aber sehr in der Hinsicht speziell, weil viele, die zu so einer ja, strengen Planung tendieren, geht ja bei vielen öfters mal die Leidenschaft verloren. Bei dir ist es ja umgekehrt. Mir kommt es so vor, als wäre diese Akribik irgendwie aus der Leidenschaft entstanden, ne? Und
Das
erhält
ist
sich
bei mir eine
gegenseitig.
Leidenschaft. Genau, das ist bei mir quasi eine Leidenschaft, Wie gesagt, mich würde es ansonsten überfordern, entweder einfach Uhren zu kaufen oder einfach Uhren zum Tragen auszuwählen. Ich brauche, wie auch in anderen Bereichen im Leben, ich brauche einfach feste Strukturen. Das heißt, es braucht einen Plan, an dem kann ich mich entlanghangeln und den abarbeiten. Und dann fühle ich mich auch wohl. Das gilt eben auch für die Uhren.
Perfekt, ja, die wichtigste Sache ist ja, dass man sich wohlfühlt bei dem, was man tut. Und wenn dir das so
Genau.
gelingt und dann noch mit dem schönsten Hobby der Welt, dann ist das ja der perfekte Ausgleich zum stressigen Alltag. Du hast 5 Uhren herausgesucht, die für dich so ein bisschen, ich sag jetzt mal, die Highlights deiner Sammlung bilden. Auf die würde ich jetzt gerne mal noch mit dir eingehen.
Ja.
Den Start macht die Longines Conquest Classic Mondphase, ne?
Genau, das war meine erste mechanische Uhr, gekauft in 2017. Definitiv auch das Stück, das mich nie mehr verlassen wird. Also sollte ich durch irgendwelche Notlagen gezwungen sein, Uhren zu verkaufen, dann wird das definitiv die sein, die eine, die bleiben wird. Vorher gehen alle anderen. Ja, ist eine Uhr, die nur kurz im Programm bei Longines war, tatsächlich nur von ungefähr 2015 bis 2017. Ich hatte also Glück, dass ich gerade noch in diese Zeit reingerutscht bin, um sie zu kaufen. Das Werk hier in ETA 7751, wie eben schon mal erwähnt, ein Chronograph mit Mondphase, Vollkalendarium, einem Zeigerdatum, einer zusätzlichen 24-Stunden-Anzeige. Das heißt, da ist ordentlich was los auf dem Platz, auf dem Blatt, Entschuldigung. Ja, 42 mm Durchmesser. Und ich habe zu dieser Uhr, wie auch zu den anderen, ich glaube mit einer Ausnahme oder zweien, auch im Uhrforum eine Vorstellung geschrieben. Auch das gehört mit zur Uhrenleidenschaft. Jede Uhr wird im Forum von mir ausführlich vorgestellt. Und diese Vorstellungen werden auch weiter gepflegt. Das heißt, es gibt da immer Neues zur jeweiligen Uhr. Es gibt einmal im Jahr ein Update. Das nutze ich so als Art Tagebuch zur Uhr, damit ich auch in, sagen wir mal, im Zweifel 5 Jahren, 10 Jahren, 20 Jahren noch nachvollziehen kann. Wie hat es angefangen? Was ist gelaufen in der Zwischenzeit? Also, wer da Lust hat, nachzulesen, mein Username im Uhrforum ist Bachmanns. Bei Instagram gesagt, Only Swatch Group Watches, wer sich da anschauen möchte. Und ja, im Forum kann man dann ein bisschen meinen Werdegang auch nachvollziehen.
Absolut. Also an dieser Stelle können wir auch sehr gerne hingehen in die Podcast-Beschreibung, mal deine Kontaktdaten, also Instagram und Uhrenforum, beziehungsweise auch den Link zu deinem, ja, Artikel sozusagen über deine Sammlung vom Uhrenforum reinstellen. Dann könnt ihr da mal genauer hinterforschen und euch das ansehen und auch nochmal nachlesen, welche Kriterien so du an den Tag legst, wie deine Sammlung dann sozusagen live und in Farbe aussieht. Und genau, das war das erste Stück. Da bleiben noch ein paar andere. Es geht weiter auch wieder mit einer Longines, ne? Die mir persönlich
Genau.
sehr gut gefällt, ja.
Ja, das ist die Master Collection Retrograde Moonphase. Auch ein sehr spezielles Stück, ist in freier Wildbahn selten anzutreffen. Ist aber tatsächlich ein Dauerbrenner im Programm von Longines. Die gibt es, glaube ich, seit 2006 oder 2007 bis heute. Die habe ich also auch in 2017 gekauft, war eine der ersten Uhren. Und ja, auch hier viele Komplikationen, ist viel los auf dem Blatt. Und fasziniert haben mich diese retrograden Komplikationen, die man hier findet und zu dem Preis von damals knapp über 3.000 Euro ansonsten nirgendwo anders bekommt. Retrograd, für den, der es nicht weiß, das bedeutet im Grunde, es bewegt sich ein Zeiger so in einer Art Halbkreis übers Blatt. Und wenn er am Ende angekommen ist, springt er wieder zurück auf die Ausgangsposition. Und diese Uhr hat vier retrograde Anzeigen. Das ist einmal die kleine Sekunde, das ist der Wochentag, das ist das Datum und das ist die zweite Zeitzone. Dazu hat die Uhr dann noch die Mondphase und eine Tag-Nacht-Anzeige und als weiteres Highlight noch eine sogenannte echte GMT-Funktion. Das heißt, der Stundenzeiger lässt sich hier in Stundenschritten vor- und zurückstellen, ohne dass man die Uhr anhalten muss. Es gibt tatsächlich zu der Uhr sogar ein Video von mir auf YouTube, auch zu finden unter Only Swatch Group Watches. Das habe ich mal gemacht für einen Uhrenkanal für den Adriano von Incastime. Den gibt es leider inzwischen nicht mehr. Der hatte das Video gepostet und als der seinen Kanal gelöscht hat, habe ich dann den Part, den ich selbst aufgenommen habe, bei YouTube hochgeladen, damit man das mal nachvollziehen kann, weil es wirklich eine interessante Uhr ist, die auch ein bisschen erklärungsbedürftig ist, die aber Spaß macht.
Das stimmt, das ist eine Uhr, über die man definitiv länger sprechen kann, die auch sehr interessant aussieht. Also für jemand, der auch ein vollgepacktes Ziffernblatt mag, ist ja einiges los. Und ja, so viel an Darstellungsweise, an Komplikationen hier für das Geld. Also ich sag mal, würde da jetzt mit derselben Darstellung und mit demselben Uhrwerk jetzt ein anderer Name draufstehen, könntest du auch schnell deutlich mehr Geld ausgeben. Und also
Ja, das
sehr schön.
habe ich genau, das habe ich irgendwann auch schon mal mit einem anderen Uhrenfreund besprochen. Die Uhr ist natürlich keine Uhr aus der Haute-Horlogerie, das heißt, sie ist auch nicht flach, sondern 16 mm hoch, also schon ein ziemliches Drum, 41 mm Durchmesser. Die fällt auch auf. Sag mal, ein Name wie Jaeger-LeCoultre könnte so eine Uhr mit Sicherheit ja, halb so hoch bauen, die würde aber garantiert dann auch fünfstellig kosten.
Absolut, ja. Also locker, bin ich mir absolut sicher, ja. Also eine Uhr wirklich für jemand, der die Technik liebt, für der jemand, der auch Spaß hat, sich über das ganze Thema intensiver auch auseinanderzusetzen. Ich glaube, ansonsten kommt man zu so einer Uhr eher weniger, einfach nur sieht schön aus. Also ich glaube, hier kann man sich schon drin verlieren und auch einen Abend damit füllen, einfach hier drüber zu sprechen, ne? Also so soll es ja auch sein.
Genau, ja.
So, GMT durch und durch jetzt, ne? Echt
Ja,
sehr
also
schön.
die ist wirklich faszinierend. Man kann gerade diese kleine Sekunde, die kann man sich Minuten, stundenlang quasi angucken, wie die vorläuft und wieder zurückspringt. Das ist total faszinierend. Das Werk ist ja speziell von der ETA für Longines gebaut und entwickelt worden. Und das ist von den Ursprüngen her tatsächlich ein 7750, basiert auf dem 7750, das erkennt man am einseitigen Aufzug, ist natürlich massiv modifiziert worden und wird exklusiv von der ETA für Longines hergestellt, findet sich also bei keiner anderen Uhrenmarke in der Swatch Group und auch nicht außerhalb.
Ist ja für so einen spezialisierten Swatch Group Sammler wie dich, ist das ja natürlich so ein hi absolutes Highlight, ne? Also so,
Ja, genau.
das ist ja auf jeden Fall eine sehr, sehr schicke Uhr am Lederarmband, kommt das toll rüber. Und was ich ja so interessant finde, ist die Kombination mit, du hast ja quasi ganz außen relativ, ich sage jetzt mal, im modernen Schriftzug dargestellte Ziffern, hast dann die nächste Zifferreihe sozusagen, die ist ja schon so ein bisschen ein Stück weit verspielter, und dann die römischen Ziffern, ne?
Genau.
Also das ist ja schon eine sehr interessante Kombination, auch was man da an Schriftstilen sozusagen niederbringen kann auf so einem Ziffernblatt. So, das Wort habe ich gesucht. Ja,
Ja.
sehr, sehr interessant. Lohnt sich definitiv, das mal anzuschauen
Genau.
und hier etwas zu verweilen. Die nächste Uhr, auch eines deiner Highlights, das ist ja eine Uhr, wo ich sagen würde, also wenn ich die jetzt so sehe, die könnte ohne Probleme, würde ich sagen, boah, ja, ne, da hätte ich Lust drauf, die würde ich mir kaufen. Das ist die Longines Master Kollektion mit dem weißen Ziffernblatt. Ja, weiß, fast schon eher so Eierschalen. Zumindest würde ich das mal so auf dem Bild vermuten.
Nee, es ist tatsächlich rein weiß. Das
Okay.
liegt an meiner Aufnahme, vermute ich. Also es ist tatsächlich weiß. Das ist die zweite Master Collection in der Sammlung. Die Retrograde Moonface hat das schwarze Zifferblatt mit den römischen Ziffern. Es gibt ja viele Uhrenfreunde, die können alles Mögliche ertragen, nur keine römischen Ziffern. Da bin ich also auch die Ausnahme. Ich stehe da drauf, wie ich ja generell auch Dresser mag. Für die zweite Master Collection wollte ich dann aber schon auch eine optische Differenzierung haben. Das heißt, ich habe mich für die weiße Variante mit den arabischen Ziffern auf dem Blatt entschieden. Und hier handelt es sich um die Master Collection Annual Calendar, also mit dem Jahreskalender. Die Uhr ist mir erstmalig aufgefallen, das war im Frühjahr 2018. Die wurde damals bei der Baselworld vorgestellt. Die gab es ja zu der Zeit noch. Und dann habe ich sage und schreibe 18 Monate auf die Uhr warten müssen, bis sie im Handel war. Das hat ewig gedauert. Es hieß damals, dass es wohl irgendwelche Schwierigkeiten bei der Produktion gegeben hätte. Es gab wohl Engpässe auch bei Longines. Wie dem auch sei, ich musste warten bis Dezember 2019. Ich hatte Glück. Die habe ich also auch über meinen Stammkonzessionär gekauft. Den habe ich ab Frühling 2018 regelmäßig mit Nachfragen genervt, wo die Uhr denn bleibt. Und der war so weit auf Zack, dass er neben seinem Ausstellungsstück genau diese Variante, die ich ihm genannt hatte, schon früh fest vorbestellt hat, sodass diese Uhr dann zu den ersten, die überhaupt in Deutschland ausgeliefert wurden, gehört hat. Im Dezember 19, nach 18 Monaten, also war es dann soweit. Ich konnte sie abholen. Die Besonderheit hier bei der Uhr ist der Jahreskalender. Das ist eine Komplikation, die wurde tatsächlich relativ spät entwickelt, ist noch sehr jung. 1996 erstmals von Patek Philippe auf den Markt gebracht. Und das Besondere beim Jahreskalender ist, das Datum muss hier nur einmal im Jahr beim Übergang von Februar auf März manuell korrigiert werden. Normalerweise beim klassischen Datum hat man ja den Fall, dass man bei Monaten mit weniger als 31 Tagen immer dann beim Übergang korrigieren muss. Hier ist das nur einmal jährlich. Die restlichen Monatslängen sind mechanisch quasi im Werk gespeichert. Und da sind wir wieder bei Longines. Bezahlbar mit rund 2.000 € ist die Uhr ein absoluter Preisbrecher mit der Komplikation. Der nächstgünstigste Jahreskalender, den es am Markt gibt, der kommt dann von Omega. Der kostet schon mehr als das Dreifache. Und das ist ein echter Hammer, eine echte Ansage. Ja, ich habe sie gesehen, habe mich spontan verliebt, musste sie haben. Hier haben wir dann auch eins von den moderneren Werken verbaut aus der A31-Serie, also die aus dem 2892 entwickelt wurde. 64 Stunden Gangreserve bei 3,5 und in der Größe von 40 mm. Klingt relativ groß für einen Dresser, trägt sich aber kleiner tatsächlich, weil sie viel kurze Hörner hat und passt mir selbst mit meinem Spargelärmchen wunderbar.
Ja, also ich finde die Uhr, die also dieses generell Stahl, weiß und braunes Band, ne, ist ja schon mal, kann man nicht viel falsch machen, ne? Und dann die Technik, die hier verbaut ist für verhältnismäßig einen schmalen Taler sozusagen, also bei rund 2.000 €. Also da kriegst du bei anderen Marken, die eben nochmal, ja, ich sag mal, aufgrund vielleicht von Werbung und Co. nochmal ein anderes Bewusstsein in den Köpfen haben, kriegst du da noch nicht so viel, ne? Und
Das ist definitiv so. Also bei Longines kriegst du wirklich tolle Komplikationen für erschwingliche Preise.
du bist, also ich sag mal, jemand, der sich mit Uhren beschäftigt, der kennt Longines. Aber du hast hier die Möglichkeit, einfach auch einen gewissen, unterm Radar, eine gewisse schöne Luxusuhr zu tragen, die aufgrund von Technik, Marke und Co. gefällt, ohne jeden gleich aufdringlich sagen zu müssen, meine Uhr hat 2.000 € gekostet. Was ja viele, wir müssen uns ja
Genau.
immer so ein bisschen mal aus dem Uhrenkosmos rausdenken. Für viele ist eine Uhr für 2.000 € habt ihr sie noch alle, ne? So ungefähr. Das erlebe ich relativ häufig. Also man muss ja immer
Ja,
so ein bisschen
das
schauen, ne?
genau. Also so viel Geld für eine Uhr auszugeben, ist für die meisten Leute absolut unvorstellbar. War es für mich tatsächlich bis vor etwas mehr als 5 Jahren auch. Man streitet ja auch immer so ein bisschen über die Definition Luxusuhr. Der eine sagt, das geht erst ab 5.000 € los. Ich setze es deutlich tiefer an, denn die meisten Leute können sich ja nicht vorstellen, überhaupt nur 500 Euro für eine Uhr auszugeben. Also da beginnt für mich eigentlich schon der Begriff Luxusuhr, denn eigentlich ist alles, was bei einer Uhr teurer ist als, sagen wir mal, 100 Euro, schon Luxus, weil man es nicht braucht. Luxus ist, was man nicht braucht, was überflüssig ist im Grunde. Und deswegen setze ich da die Definition ein bisschen tiefer an. Tatsächlich ist es so, diese Uhren werden nicht erkannt am Arm. Ich sage mal, die Marke mit der Krone, die kennen inzwischen sehr viele. Ob es dann echte Kronen sind oder ob es Fälschungen sind oder ob es ein Steinhart ist, das ist dann nochmal was anderes. Aber das Design ist sehr bekannt. Das ist hier bei Longines tatsächlich anders. Die erkennt so niemand. Ja.
Ja, Longines ist sehr, sehr eigenständig. Also ich habe mich ja damals auch, weil ich unbedingt eine schöne Taucheruhr haben wollte, die aber trotzdem, ich habe die Hydro Conquest ja in Bicolor, das muss man ja auch wollen. Also blaues Blatt, Stahlgold. Und muss dazu sagen,
Schöne Kombi.
ja, also ich trage sie auch wahnsinnig gern. Ich könnte mal wieder, sage ich ein Unwort für manche Sammler, die Uhr mal wieder polieren lassen. Aber also sie trägt sich super toll am Handgelenk und durch die Farbwahl ist es schon, je nach Sonneneinstrahlung, schon ein bisschen markant am Arm. Ne? Also das auf jeden Fall.
Ja.
Aber man kriegt, ich meine, wir haben hier, ich meine, du bist ja jetzt nicht so der Sportuhren-Fan. Ich bin da so gemischt. Ich habe ja gerade vor kurzem auf Instagram nochmal meine Tissot Bridgeport, das ist mal wieder bei den römischen Ziffern. Die sieht ja irgendwie aus, als hätte jemand am Big Ben die Uhr abgekratzt und hätte ein Armband dran gemacht, so ein bisschen. Und also ich bin da sehr flexibel, was das betrifft. Aber wenn man eine schicke Taucheruhr haben will, die haben ja mittlerweile auch Farben. Du kannst es ja grün, gold, es gibt ja auch dieses Grau, Rosé. Also da kannst du ja alles kombinieren bei
Ja.
Longines aktuell. Und eine
Genau.
Taucheruhr, die alles mitbringt, was eine Taucheruhr mitbringen soll. Das werden wir jetzt nochmal ein bisschen technisch. Es gibt ja natürlich wie alles auch eine DIN-Norm dafür. Und bringt die alles mit. Und du kriegst sie, ich habe sie, da sind wir auch wieder bei der Preisbildung, ich habe sie 2019 für ein bisschen mehr als 1000 Euro gekriegt. Kriegst du jetzt auch nur noch 1400, 1500. Ne? So schnell
Ja.
geht's. Und ich meine, wir reden hier ja jetzt nicht über 300 Euro mehr, sondern es ist ja im Prinzip der Preis, ne? Die 50% obendrauf geschlagen, sozusagen. Ne? Also.
Ja, das ist leider so eine Entwicklung, besonders in den letzten Jahren, dass die Preise doch heftig angestiegen sind. Wird vermutlich auch so weitergehen, leider. Ja.
Das heißt, es ist umso wichtiger, dass man auch mal, ja, ich sag mal, Richtung Marken guckt, was deine Sammlung ja durchaus auch mitbringt. Wenn wir jetzt gerade nochmal das aufgreifen mit Certina, Tissot und Co., dass man einsteigen kann, ohne ein Vermögen dafür ausgeben zu müssen und trotzdem an der Uhr, wenn man drauf aufpasst, ein Leben lang Spaß haben kann. Ne? Also, das ist ja durchaus
Genau.
möglich. Das.
Ja, das ist so beabsichtigt. Ja, schauen wir mal, wie das in der Zeit, in der Praxis dann funktioniert.
Genau. Schau mir nochmal auf die letzten beiden Highlights deiner Sammlung. Wir gehen nochmal weg von Longines und eine Uhr, die müssen wir ja definitiv erwähnen. Die Rado Diastar. Da musst du was dazu sagen. Eine Uhr, erstmal wirkt sie so ein bisschen wie ein Raumschiff. Ja, ich kann sie fast nicht beschreiben. Man muss sie einfach gesehen haben, ne? Sagen wir es mal so, einfach.
Genau, ja. Die Rado Diastar, die gibt es also auch in verschiedensten Ausprägungen bis heute im Programm und auch schon seit Jahrzehnten tatsächlich in diesem Design. Rado hat ja schon immer teils sehr ausgefallene Designs gemacht. Da ist die Uhr jetzt keine Ausnahme. Die fällt optisch auf, aber jetzt nicht irgendwie protzig, sondern einfach, weil sie anders ist, also von der Optik her, von der Form her anders ist. Das ist aber noch nicht die Besonderheit bei dieser Uhr. Ich habe also tatsächlich mehrere Jahre danach gesucht und ja, festgestellt, die Uhr ist selten wie der Yeti eigentlich. Sie stammt von 2008 und hat als Besonderheit, als besondere Komplikation, da sind wir wieder bei den Komplikationen, einen Schleppzeiger-Chronographen. Das ist etwas, was wirklich selten ist, was auch teuer ist. Da ist auch die Uhr keine Ausnahme. Ich habe intensiv recherchiert. Die kostete damals tatsächlich schon über 5000 Euro, war also für das Jahr 2008 extrem teuer, ist selbst heute für einen Chronographen aus dieser Schiene bei der Swatch Group sehr viel Geld. Deswegen ist die sehr wahrscheinlich auch nur in homöopathischen Dosen verkauft worden. Und ja, Besonderheit ist hier, wie gesagt, der Schleppzeigerchronograph, den man recht selten und dann, wenn auch wieder nur zu teureren Preisen findet. Tatsächlich gab es auf Basis des 7750 von der ETA ein Werk mit Schleppzeigerfunktion. Das war das 7770. Das wurde auch wohl nur in kleinen Stückzahlen hergestellt. Die Uhr ist Chronometer zertifiziert und ich habe das Glück gehabt, ein Fullset kaufen zu können. Und da ist die Werknummer drauf auf dem Chronometer-Zertifikat. Die ist dreistellig. Ja, das heißt, es gibt nicht allzu viele davon und später gab es nur noch mal zwei limitierte Editionen. Einmal von Hamilton mit diesem Werk, 365 Stück. Und dann noch mal ein Rado limitiert auf 250 Stück. Ich persönlich schätze mal, es gibt wahrscheinlich nur zwischen 1 und 2000 diese Uhren mit dem Schleppzeigerwerk. Das ist also echt selten. Schönes Detail habe ich erst entdeckt, nachdem ich die Uhr in Händen hielt. Habe ich über Chrono24 damals ausgegraben. Das Chronometer-Zertifikat ist tatsächlich exakt am Tag meines 30. Geburtstages im Jahr 2007 ausgestellt worden. Also auch das eine ganz besondere Uhr für mich, die auf jeden Fall für immer bleiben darf.
Ein sehr interessantes Stück, und man merkt, wenn du davon sprichst, das ist eine Uhr, wenn du so lange danach suchst und sie dann kriegst und dann noch, ja, Fullset, alles, das ist natürlich so, wenn man eine Uhr kauft, so das Nonplusultra, dann ja, ist das Leidenschaft pur am Arm. Und ja, man, also
Ja.
definitiv mal eine Uhr, wo ich jetzt behaupten würde, danach dreht sich sogar der ein oder andere um, unabhängig der Marke, weil sie halt doch in sich schon einen speziellen Look hat auch, ne? Das ist ja das Erste, was man wahrnimmt, bevor jemand an die Technik denkt. Und
Definitiv, ja.
das
Also noch ein
Gehäuse ist sehr
weiteres,
schön.
ja, noch das Detail bei dieser Uhr. Die hat eine sehr, sehr große Lünette. Und diese Lünette besteht aus Wolframkarbid. Das ist von der Materialhärte quasi eine Stufe unter Keramik, ist beinahe unverkratzbar, kann man sagen. Das heißt, die hält einiges aus und das ist ja auch etwas, wofür Rado bekannt ist. Sie sind ja der Meister der Materialien, nenne ich es mal. Ob das jetzt Keramik ist oder eben aus älterer Zeit diese Wolframkarbid-Lünetten. Das ist schon was Besonderes.
Ja, also generell die Arbeit mit Keramik, die ist ja schon, da tun sich sehr viele sehr schwer. Es gibt natürlich namhafte Marken, wie jetzt beispielsweise Hublot und Co., die da sehr, sehr viel Zeit und Geld reinstecken, aber dann zahlt man es auch. Und da ist Rado natürlich so eine hervorragende Lösung, wenn man hier tolle, hier in dem Fall bei der Uhr sowieso tolle Komplikationen haben will und tolle Werkstoffe, wenn es mal was anderes sein darf als eben Edelstahl. Und von daher ein absoluter Hingucker und führt uns zur letzten, ja, nicht zum letzten Highlight deiner Sammlung. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das sind ein bisschen mehr wie 30 Highlights, aber zum letzten Highlight deiner Highlights sozusagen, und zwar Union Glas Hütte. Das ist jetzt nochmal eine Uhr. Wenn ich die sehe, ich finde sie ja, klar, es ist schon ein Stück weit ein Presser mit dem ewigen Kalender, aber es ist für mich auch einfach eine schöne sportliche Uhr, finde ich, also schon
Ja,
sportlich.
also sie hat genau, sie hat Elemente eigentlich aus beiden Welten. Natürlich sehr dressig, aber auch sagen wir, Alltagstauglichkeit. Es gibt Leuchtmasse hier. Und durch ja, Verzicht auf römische Ziffern, es gibt also nur Indizes auf dem Blatt, hat sie doch eine gewisse sportliche Eleganz auch mit dabei. Ja, Union Glashütte ist die kleine Schwester von Glashütte Original. Beide Unternehmen sitzen auch im selben Gebäude in Glashütte. Und Union ist ohne das jetzt negativ auszudrücken, so ein bisschen eine Kunstmarke. Also es gab eine Union, die aber schon in 30er Jahren im Grunde ja, dann wieder eingestellt wurde, diese Marke in der Weltwirtschaftskrise, die unterging. Die wurde dann 1996 wiederbelebt, im Grunde von Glashütte Original. Und unter dieser Zweitmarke wurden anfangs dann Manufakturwerke auch eingebaut in die Uhren, die aber weniger finisiert waren und dann auch zum günstigeren Preis zu haben waren. Das ist im Grunde die Geschichte dieser Wiederbelebung. In oder um 2005 herum hat man diese Strategie dann geändert. Das heißt, dieses Thema Manufaktur fiel weg bei Union. Seitdem verbauen die auch Etta. Ich habe also auch noch zwei Unions mit Etta-Werken. Und das ist bis heute so geblieben. Meine Union hier, die Tradition ewiger Kalender, stammt von 1998, also noch aus dieser Manufakturzeit. Die war wohl limitiert auf nur 250 Exemplare. Und ich hatte das große Glück, die letztes Jahr, 2021, von einem Privat- und Papiere kaufen zu können, zu einem guten Preis. Also ich sage mal, einen Preis von unter 4.000 Euro für einen ewigen Kalender und eine Uhr, die selten getragen war. Also die war praktisch wie neu. Das Band hat keinerlei Tragespuren. Ich habe also immer noch dieses Originalband an der Uhr, weil da auch das Union-Logo drauf ist. Und habe die Uhr dann nur letztes Jahr erstmals in ihrem Uhrenleben quasi revidieren lassen, habe sie nach Glashütte geschickt. Und das Schöne ist, die können also auch diese Uhr, obwohl sie jetzt schon fast 25 Jahre alt ist, noch problemlos überholen. Die haben noch Ersatzteile, alles kein Problem. Ja, ich habe also für dann mit Revisionskosten rund 4.000 Euro ein echtes Schnäppchen hier gemacht. Ein Kalender, Bestzustand, 39 mm groß, perfekt. Das ist halt sehr schlicht gehalten. Nur mit Zeigern hier in der Anzeige keine Mondphase. Normalerweise assoziiert man ja einen ewigen Kalender auch mit Mondphase. Da ich aber sowieso schon drei andere Uhren habe, die eine Mondphase haben, habe ich mir hier dann gedacht, kann ich auch oder verzichte ich drauf und kaufe mir diesen wirklich sehr, sehr schlichten, aber tollen ewigen Kalender. Es wird immer wieder gesagt, beim ewigen Kalender brauchst du einen Uhrenbeweger. Ich kriege es also mittlerweile hin, die Uhr in 3 Minuten komplett einzustellen. Von daher, dafür brauche ich keinen Uhrenbeweger, den brauche ich dann nur, wenn es später in die Regelphase geht bei meiner Sammlung. Ja, also top, das war einer der Schlusssteine, eine der Krönungen eben auch in der Sammlung Ewiger Kalender. Sowas, ja, begehren doch viele. Und wenn man mal abseits der ausgetretenen Pfade schaut, wie ich hier bei Union, dann findet man die wirklich für schmales Geld. Gibt tatsächlich auch heute noch neue ewige Kalender, die verhältnismäßig günstig sind, von Frederic Constant zum Beispiel. Die haben einen, der liegt bei rund 7.500 Euro. Also wer sowas sucht und jetzt dann einen nicht so ganz renommeeträchtigen Namen dafür in Kauf nimmt, in Anführungszeichen, das ist ja nichts Schlechtes, der kriegt so eine Uhr auch wirklich für überschaubare Summen. Ist natürlich viel Geld, keine Frage, aber andere Marken rufen da ganz andere Preise für auf.
Absolut, ja. Also ich finde eine sehr, sehr spannende Auswahl an Highlights deiner Sammlung, die du hier jetzt nochmal für uns alle zusammengestellt hast, eine interessante und ja, im wahrsten Sinne des Wortes komplizierter, wenn man es so ausdrücken will, durch ihre Komplikation als die andere. Und das war ein sehr, sehr schöner Einblick in deine Sammlung, in deine Leidenschaft. Ich glaube, die hat man jetzt ja durchgehend gemerkt. Sie ist sicherlich ein ganz anderes Level nochmal, auch wie tief du da eingestiegen bist, auch was die Technik betrifft. Da viele steigen ja gar nicht so sehr tief ein, und die Gedanken, die du dir machst, ich sag jetzt mal einfach auch dein Trageplan, deine Art und Weise zu sammeln, die Zeiten, die du deinen Uhren widmest und alles. Also ich meine, das ist ja Leidenschaft in, ich möchte mal sagen, zumindest nicht in der Endform. Da geht immer irgendwas. Gibt es noch jemand, der noch ein Stück verrückter ist auf dem Bereich Uhren? Aber es ist schon ein großes Level an Leidenschaft, die du hier für die Uhren an den Tag legst, und hast eine tolle, breit gefächerte Sammlung aufgestellt. Wie man die findet, die sich ganz, das Ganze auch mal ansehen kann, das stelle ich alles in die Beschreibung des Podcasts. Also definitiv sehenswert und auch einfach mal nachlesenswert nochmal, welche Gedanken, die du dir machst und wieso, weshalb, warum das Ganze so ist. Also hier auf jeden Fall absolut eine interessante und sehr, sehr spannende Sammlung. Und ja,
Vielen
also
Dank.
mir bleibt es im Prinzip sozusagen das Wort zum Sonntag. Vielen Dank für deine Einblicke zu sagen. Das ist
Sehr
natürlich alles
gerne, sehr
nicht
gerne.
selbstverständlich. Und auch wie du das hier, wie gesagt, schon ein paar Mal gesagt, im Uhrenforum und Co. aufarbeitest, da hat jeder was davon. Einmal kann man natürlich schöne Uhren angucken, und auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch gleich informieren zur Uhr, zur Technik. Und wenn man denn will und überhaupt noch die Chance jeweils dazu hat, weil du hast ja bei manchen Uhren beschrieben, kann man auch mal auf die Suche gehen, ob man sowas nicht noch findet.
Ja, also es sind etliche Stücke dabei, die tatsächlich selten sind, waren. Wenn man ein bisschen Geduld mitbringt und länger sucht, jetzt ob das bei eBay ist, da habe ich also mehrere Uhren tatsächlich gefunden, teilweise sogar im Ausland, mit auch abenteuerlichen Geschichten beim Kauf tatsächlich. Aber wirklich seltene Stücke, dasselbe auch bei Chrono 24. Wenn man sich da einfach mal auf die Lauer legt, suchen laufen lässt und Geduld mitbringt, also im Zweifel auch mal 1, 2, 3, 4 Jahre, dann kann man durchaus Wunschobjekte auch in einem wünschenswerten Zustand finden. Das ist eine Frage der Zeit und der Geduld. Hier und da ist es natürlich auch eine Geldfrage, je nachdem, was es für ein Stück ist. Aber es lohnt sich zu suchen, es lohnt sich Geduld zu haben und auch mal auf solche eher speziellen Stücke dann zu gehen.
Das stimmt, ja. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ein sehr schönes, sympathisches Gespräch mit dir. Es bleibt mir, dir vielen, vielen Dank zu sagen für die Zeit, für die Vorstellung und die intensive auch ja, zur Verfügungstellung von Informationen zu deiner Sammlung. Ansonsten wünsche ich dir noch eine gute Zeit, bleib auch gesund. Das ist ja alles im Moment wieder ein Stück weit schwieriger. Und
Ja,
ich
vielen Dank.
hoffe, dass wir uns auch mal wieder sprechen, wenn du denn dann deine 36 Uhren sozusagen voll hast. Ansonsten würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Ich glaube, das war sehr, sehr informativ. Dann bleibt mir im Prinzip ja dir alles Gute zu wünschen und euch da draußen auch viel Spaß hoffentlich bei dieser Folge. Schaut mal bei René vorbei. Ich wünsche euch eine gute Zeit.
Ja, Daniel, dann sage ich auch vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier in epischer Breite mal zumindest in Worten meine Sammlung vorstellen zu können. Wünsche dir auch alles Gute, bleib gesund. Wir bleiben natürlich in Kontakt, hören und sehen uns sicherlich wieder. Auch alles Gute an unsere Zuhörer. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne entweder im Urforum oder über Instagram. Freue mich, dann können wir uns gerne auch persönlich austauschen. Das war's dann von meiner Seite. Vielen Dank.
Sehr gerne. Ja, der Austausch, das ist immer schön, immer wichtig, gerade wenn man in so einer Community unterwegs ist. Wir haben ja alle dasselbe Hobby, dasselbe Ziel, Spaß mit Uhren zu haben und unserer Leidenschaft zu frönen. Und meldet euch gern bei René, meldet euch gern bei mir. Der Austausch, das ist relativ unkompliziert und klappt immer. Und sollte keine Hürde für euch sein, egal auf welchem Weg. Dann dir nochmal vielen lieben Dank, René, auch für deine Worte. Und ja,
Danke
bleibt
dir.
mir weiter treu, alle zusammen, und bleibt gesund. Ciao, ciao, euer Daniel. Das war's mit dieser Folge bei Zeitzone. Ich hoffe, du hattest gute Unterhaltung. Du hast noch nicht genug von Zeitzone und die Zeit bis zur neuen Folge ist noch zu lange? Dann schau in den vergangenen Folgen der 4 Staffeln vorbei, die die unterschiedlichsten Themen beinhalten. Sicher ist auch etwas für dich dabei. Damit du neue Folgen nicht verpasst, abonniere den Podcast auf deiner Streaming-Plattform. Um den passenden Content zu den Folgen live und in Farbe mitzuverfolgen, freue ich mich, wenn du mir in Instagram unter Zeitzone-Podcast oder in Facebook unter Zeitzone folgst. Ein uriges Dankeschön und bis bald.